NDR Info. Mikado am Morgen. Heute
geht es um Tiere mit 8 Beinen. Spinnen.
Am Mikrofon
ist Jessica Schlage. Hallo. Es gibt ja wirklich Leute, die rennen schreiend aus dem Zimmer, wenn sie eine sehen. Aber wenn man draußen irgendwo so ein richtig schönes, großes Netz findet, dann muss man sie doch auch irgendwie bewundern. Spinnen. Auf jeden Fall ausgesprochen spannende Tiere. Und auch nützlich übrigens. Wir haben mal Kinder gefragt, wie sie eigentlich diese 8-beinigen Krabbler so finden.
Ich mag Spinnen sehr, aber die Netze mag ich nicht wirklich, denn die kleben halt, wenn man dort durchläuft.
Bei uns im Keller sind ganz viele Kreuzspinnen und ganz viele in meinem Zimmer Spinnen.
Ich finde, dass Spinnen sehr faszinierende Tiere sind.
Richtig cool, weil sie auch 8 Augen haben.
Ich finde die gut, wenn sie auch nur in meinem Garten sind. Ich mag sie nicht so gerne, wenn sie auf meine Hand krabbeln und auf meinen Arm krabbeln.
Ja, ich glaube, das geht vielen so. Also auf mir rumkrabbelnd muss ich sie jetzt auch nicht unbedingt haben, die Spinnen. Und Spinnen sind unser Thema heute. Welche unterschiedlichen Arten es gibt, wie sie leben, warum sie auch für den Menschen wirklich nützlich sind. Darüber wollen wir sprechen. Und wir kriegen später sogar noch tierischen Besuch von einer echten Vogelspinne. Da sind meine Studiogäste und ich auch schon sehr gespannt drauf. Bei mir zu Gast sind nämlich Kinder, die an einem Naturworkshop teilgenommen haben. Die stelle ich euch gleich vor. Außerdem hört ihr eine Reportage von diesem Workshop, eine Guten-Morgen-Geschichte mit Gewinnspiel und von Kindern erzählte Witze. In der nächsten Stunde hier bei Mikado am Morgen.
Love we share, this is what we're waiting for.
Mikado am Morgen, das Radio für Kinder auf NDR Info. Und heute geht es bei uns um Tiere, die wir alle irgendwie im Haus und in der Wohnung haben. Spinnen nämlich. Ja, vielen von uns sind die so ein kleines bisschen unheimlich, aber es sind eben auch ganz besonders spannende Tiere. Meine 3 Studiogäste, die haben da auf jeden Fall gar keine Berührungsängste. Bei mir sind Paul und Clemens und Ludmilla Wiczorek vom Naturschutz-Infohaus Fischbeker Heide. Schön, dass ihr da seid. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Ich fange mal bei den beiden Kindern an. Paul, du bist 8 Jahre alt, ne? In welche Klasse gehst du eigentlich?
In die 2C.
Und was sind so deine Hobbys, sag mal?
Also Sachen sammeln.
Was denn für Sachen?
Also Sachen draußen aus der Natur.
Aha, was denn zum Beispiel? Was sammelst du da so?
Zum Beispiel, ich habe ein Horn von einer Ziege, manchmal auch Fossilien, Häutung.
Also alles, was man so Spannendes findet in der Natur.
Ja.
Und du, Clemens, du bist ja 7, ne? Bist wahrscheinlich gerade in die Schule gekommen, kann das sein?
Nee.
Nein, 2. Klasse schon.
Aha.
Und was sind so deine Hobbys?
Meine Hobbys sind so Fußball und so Sport.
Bist auch gerne draußen unterwegs dann beim Sport?
Aha.
Und ihr beide findet ja Spinnen relativ interessant. Wie ist das denn, wenn ihr jetzt eine Spinne seht? Erschreckt ihr euch da überhaupt nicht, Paul?
Nö.
Nö. Du, Clemens?
Kein bisschen.
Könnt ihr euch denn zum Beispiel auch die nehmen und raussetzen, wenn die bei euch im Zimmer ist? Oder habt ihr Angst, die in die Hand zu nehmen? Oder nimmst du die auch mal in die Hand, Clemens, zum Beispiel?
Hab noch nie probiert.
Das hast du noch nie probiert?
Hat manchmal
schon mal probiert, aber nach einer Sekunde wieder runter.
War dir doch ein bisschen zu kribbelig?
Nö, ist wieder runtergelaufen.
Ach, die Spinne ist einfach von selbst wieder runtergelaufen. Und wie machst du das, Paul, wenn du eine Spinne im Zimmer hast und die raussetzen willst?
Also manchmal nehme ich sie in die Hand. Mhm. Aber manchmal, da habe ich so einen guten Trick, dann braucht man nur ein Glas und eine Postkarte. Das Glas stülpt man über die Spinne, die Postkarte langsam, ganz langsam, sodass die Spinne auf die Postkarte rauf und das Glas immer noch drüber. Die Postkarte muss man ganz langsam unter das Glas schieben und die Spinne krabbelt rauf. Dann hält man es fest und setzt sie raus.
Also das ist natürlich ein super Trick, auch für alle, die sich vor Spinnen so ein bisschen fürchten. Ne? Man muss die dann gar nicht anfassen und man muss sie dann auch nicht aufsaugen. Das tut den Spinnen ja nicht so gut, sondern kann sie dann eben unverletzt auch nach draußen bringen. Mhm. Sag mal, was findest du denn interessant an Spinnen, Paul?
Also, dass sie ja diese 8 Augen haben und diese Netze spinnen.
Ganz kunstvoll können die das, ne? Ja, das finde ich auch relativ bewundernswert. Da sprechen wir ja später noch ein bisschen genauer drüber, wie sie das eigentlich machen. Mhm. Wie ist das bei dir, Clemens? Was magst du an Spinnen gerne oder findest du interessant?
Ich finde sie interessant, weil sie immer 8 Beine haben und 8 Augen.
Ja, stimmt. 8 Beine, das ist ja auch so ein Merkmal für Spinnen, glaube ich, ne? Alles, was 8 Beine hat, ist eine Spinne quasi.
Ja.
Ja, und ich habe auch noch einen Erwachsenen-Studio-Gast bei mir, das ist Ludmila Wiczorek. Wir haben gesagt, wir duzen uns heute alle, Ludmila, ne?
Ja, hallo Jessica.
Hallo, herzlich willkommen dir auch nochmal. Du sag mal, du kennst dich ja ganz gut mit Spinnen aus, du bist nämlich Biologin, ne?
Ja.
Womit beschäftigt man sich denn als Biologin eigentlich?
Ach, eigentlich, meine Arbeit prägt die Liebe zur Natur und auch zu den Menschen. Wir sind ja auch eine spannende Population und deswegen ist meine Arbeit ist die Verbindung zwischen Natur und Menschen und Umweltbildung. Und meine Aufgaben, begeistert versuchen wir jetzt als Loki-Schmidt-Stiftung jetzt die Flächen sicherzustellen und die Vielfalt der Natur. Aber für uns ist es ja auch wichtig, jetzt die Begeisterung für die Natur bei den Kleinsten auch schon zu wecken.
Und deshalb macht ihr ja auch solche Workshops zum Beispiel in eurem Naturschutzhaus. Sag mal, und was fasziniert dich eigentlich an Spinnen?
Ach, da sind so viele Sachen.
Ja.
Zum Beispiel, da gibt es ja auch Gentlemen, die machen Geschenke für die Frauen.
Oh.
Es gibt ja auch Kescherspinnen, diese Fangmöglichkeiten, was sie so entwickelt haben, sind sehr spannend. Ein bisschen fürchte ich mich jetzt auch von den Spinnen, besonders von den Springspinnen, weil man nicht jetzt voraussehen kann, wie weit sie springen und wann sie springen.
Yeah.
Das ist jetzt vieles, was sehr spannend jetzt bei den Spinnen ist.
Aber grundsätzlich ekelst du dich nicht vor Spinnen wahrscheinlich, ne?
Nein, die sind auch ungefährlich. In Deutschland haben wir keine gefährlichen Spinnen. Jede Spinne kann auf die Hand genommen werden.
Mhm. Warum ekeln sich denn wohl so viele Menschen vor Spinnen? Habt ihr da eine Idee, Paul? Kannst du dir das vorstellen, warum Menschen einen Ekel haben oder vielleicht sogar auch Angst davor?
Also mir krabbelte mal eine Spinne in die Sandale und das hat so doll gehitzelt und vielleicht kann es sein, dass die anderen Leute auch Spinnen nicht so mögen, weil sie eigentlich denken, dass manche Spinnen hier in Deutschland giftig sind. Aber es gibt eigentlich keine giftigen Spinnen hier in Deutschland.
Also keine, die den Menschen jetzt gefährlich werden könnten, ne?
Nein.
Ja. Und wie ist das bei dir, Clemens? Kannst du dir vorstellen, warum Leute Spinnen auch ein bisschen eklig finden?
Weiß nicht.
Eigentlich gar nicht, ne? Du findest sie ja nicht eklig. Ich könnte mir vorstellen, dass das so auch dieses ist, dass die sich so schnell bewegen und man irgendwie Angst hat, dass die einem irgendwo reinkrabbeln oder irgendwie so. So geht mir das. Ludmila, du arbeitest ja im Naturschutzhaus Fischbeker Heide, hast du gerade schon erzählt, wo es eben auch Workshops für Kinder gibt. Und Paul und Clemens, ihr habt ja an so einem Workshop mitgemacht. Und unsere Mikado-Reporterin Ines Hilscher, die war da auch mit dabei. Was ihr da alles so erlebt habt, das hören wir mal.
Beim Ferienworkshop im Naturschutzhaus Fischbeker Heide geht es heute um Spinnen. Rund ein Dutzend Jungen und Mädchen suchen mit den Leiterinnen Linnea, Ludmila, Svenja und Vanessa vor dem Haus an einer Holztafel nach den kleinen Achtbeinern. Zuerst finden sie aber nur Spinnennetze.
Also hier sind allgemein ganz viele Spinnennetze und hier sind auch drei Radnetze, wie man das jetzt sehen kann. Das sind diese Runden, wie ich euch erklärt habe, wo die Spinne dann halt einmal unten das befestigt und einmal oben und dann einmal rumgeht. Man kann eigentlich auch sehen, welche klebrig sind und welche nicht, nämlich die hier. Und die hier halt nicht.
Manche der Spinnfäden sind mit kleinen Leimtröpfchen versehen und klebrig, damit dort die Beute hängen bleibt. Aber die Spinne leimt den Faden nicht überall, sondern nur die Querfäden. Das Gerüst ihres Netzes ist klebstofffrei. Sie selbst weiß sehr genau, wo es klebt und wo nicht. Und das ist wichtig, sonst könnte sie daran hängen bleiben. Linnea hat in einem kleinen Gebüsch nun etwas entdeckt.
Wer sieht die Spinne?
Mit dem Platz
ich. Ja, genau, da.
Da. Siehst du da?
Nee, ich genau.
Nicht. Willst du mal auf meinen Platz?
Du kannst mal hierher kommen.
So, komm mal rüber. Ist größer als wir.
Achtung, nicht Adner ruckeln, weil sonst ist sie bald weg.
Die Spinne ist nicht einfach zu erkennen. Sie ist nur rund einen Zentimeter groß und versteckt sich hinter einem Blatt.
Also ihre Beine sind gestreift und sie hat so ein Tigermuster, glaube ich.
Warte. Es ist so schwierig zu erkennen, ob da jetzt ein Kreuz drauf ist oder nicht. Dann ist es wahrscheinlich eine Kreuzspinne, wenn da ein Kreuz drauf ist. Genau, aber die sind ja hier auch, also die sind hier auch häufig einfach. Meistens entweder Gartenkreuzspinne oder die normalen Kreuzspinnen.
Das typische Fangnetz der Kreuzspinne ist das kreisförmige Radnetz, das sie immer nach dem gleichen Muster baut. Und das, wie der Name schon sagt, wie ein Rad aussieht.
Was meint ihr, wie lange braucht die Spinne, um ein Netz zu bauen? So ein Netz mit 500 Punkten, wo sie die Fäden verankert. Wie lange braucht sie dafür, ja?
Also ein Tag.
Ein Tag? Wer meint jetzt mehr oder weniger?
Zwei Tage.
Nur eine Nacht. Die Spinne schafft das jetzt in so ungefähr 12 Stunden. Das ist ja eine wirklich enorme, effektive Arbeit, die sie da schafft, ja?
Die Gruppe geht nun weiter in den Wald, um Spinnen zu suchen. Auf dem Boden, unter Baumstümpfen und auf Steinen. Überall entdecken sie die Achtbeiner. Manche sind winzig klein, andere haben lange Beine oder einen dicken, kugeligen Körper.
Guck mal, ich habe eine.
Was hast du gefunden bei einem?
Also, ich weiß es jetzt gerade noch nicht. Ich werde es gleich herausfinden.
Linnea hilft.
So, was hast du denn jetzt hier? Ich glaube, das sind eh alles. Ich sehe nichts. Ich glaube aber, das ist, müsste eigentlich Wolfsspinne sein.
Wolfsspinnen verhalten sich etwas anders als andere Spinnen. Sie bauen nämlich keine Netze, um ihre Beute zu fangen, sondern lauern ihr auf und jagen sie, wie Wölfe. Hier im Wald kann man sehr viele unterschiedliche Spinnen finden.
Und wisst ihr denn, wie viele Spinnenarten hier so in der Heide leben?
1050.
Ungefähr 150 Spinnenarten, verschiedene in der Heide.
Mit einem kleinen durchsichtigen Behälter sammeln die Kinder die Spinnen ein. Oben an dem Glas befindet sich eine Lupe. Wenn man da durchguckt, kann man die Krabbeltierchen besser erkennen.
Ist es denn schwer, Spinnen zu fangen?
Ich finde es sehr, sehr schwer sogar, denn die sind ziemlich geschickt und schnell. Eben, und naja, wenn sie in einem alten Baumstumpf verschwinden, dann sind sie weg.
Wenn ich zum Beispiel in so einer Ritze was finde, dann warte ich erst, bis die Spinne rauskommt. Dann schleppe ich das Lupenglas über die Spinne, lass sie bis ganz oben krabbeln. Dann hebe ich das Lupenglas an und mache den Deckel schnell drauf.
Plötzlich entdecken die Kinder etwas.
Da sieht man jetzt aber, wo der Faden ist. Guck, hier ist der Faden gesponnen. Eine Blaubeere. Und dann läuft sie da immer rüber.
Zwischen dem Boden und einem Baum ist das Netz der Spinne gespannt. Sie selbst thront in der Mitte des Fadens.
Ihr wisst ja, aus welchem Material die Netze bestehen, oder? Von Spinnen?
Aus Spinnseide?
Genau. Genau, und die Spinnseide ist somit eigentlich das stärkste Material, was es so auf der Welt eigentlich gibt. Also es ist ziemlich reißfest und eigentlich unkaputtbar. Und deswegen ist es in der Wissenschaft auch so, dass die Wissenschaftler jetzt auch anfangen, künstliche Spinnenseide irgendwie herzustellen, damit sie das irgendwie nutzen für wetterfeste Kleidung oder alle möglichen Sachen.
Spinnenseide ist sehr leicht, aber trotzdem fester als Stahl und elastischer als Gummi. Ein richtiger Wunderfaden also.
Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time.
Musik aus dem Spider-Man-Soundtrack. Und Spinnen, ja, diese achtbeinigen Krabbeltiere, die sind heute auch unser Thema hier bei Mikado am Morgen. Das Radio für Kinder auf NDR Info. Und eine besonders große Spinne, die kommt nachher noch zu Besuch. Eine echte Vogelspinne nämlich, da sind wir schon sehr gespannt drauf. Und wir, das sind in diesem Fall meine drei Studiogäste und ich, Paul Clemens und die Biologin Ludmila Wiczorek. Und jetzt haben wir ja gerade in der Reportage gehört, was ihr in eurem Workshop im Naturschutzhaus Fischbeker Heide alles so gelernt habt. Zum Beispiel, dass Spinnenseide eigentlich ja das stärkste Material der Welt ist. Ne? Fester als Stahl, haben wir gehört, wenn es jetzt eben entsprechend dick wäre, und elastischer als Gummi. Das ist ja schon ziemlich beeindruckend, Paul. Ne? Fandest du auch besonders interessant, hast du mir vorhin schon erzählt.
Ja.
Und was hast du erzählt, dass die Forscher, was versuchen die gerade rauszufinden?
Die Forscher versuchen gerade herauszufinden, wie sie künstliche Spinnseide herstellen können und damit unkaputte Kleidung machen können.
Zum Beispiel, ne, kann man sich wahrscheinlich auch ganz viele Anwendungsgebiete vorstellen, ja. Aber unkaputtbare Kleidung ist ja auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn man den ganzen Tag gerne draußen rumrennt und sich vielleicht die Jeans sonst zerreißen würde, dann wäre es natürlich so ein Spinnenanzug ganz cool. Und sag mal, ihr habt ja an dem Tag auch einige Spinnen gefunden. Allein in der Fischbeker Heide, da leben rund 150 Arten, haben wir gerade in der Reportage gehört. Habt ihr eine Idee, wie viele Spinnenarten es wohl auf der ganzen Welt geben könnte, Clemens?
2000
schätzt du mal, ja? Was denkst du, Paul?
Ja, auch 2000.
Ja, das ist ja schon eine große Zahl, ne? 2000. Was sagst du, Ludmila? Du weißt das ja als Biologin, ne?
Ja, die Spinnen, die echte Spinnen, da gibt es jetzt über 30.000.
Boah!
Aber es gibt noch Spinnentiere, die haben auch 8 Beine. Und wenn man jetzt die ganze Gruppe Spinnentiere betrachtet, dann sind das jetzt knapp 100.000 Arten.
100.000 Arten von Spinnentiere. Ja. Was sind denn Spinnentiere? Wisst ihr das zufällig, Paul oder Clemens? Also nicht die Spinnen, sondern Spinnentiere. Was gehört da dazu?
Also, ich habe mal so einen Käfer entdeckt. Mhm. Der hatte 6 Beine, aber keine 8.
Nee, genau. Mhm. Stimmt, Käfer sind eigene Tiere. Was gehört denn zu den Spinnentieren, Ludmila, noch?
Ja, die Zecken.
Ah.
Die müssen wir übrigens jetzt uns jetzt ja ein bisschen fürchten, weil die auch verschiedene Krankheiten übertragen. Mhm. Da sind jetzt auch Milben, sogar Pseudoskorpione und Skorpione.
Ach, das gehört auch alles zu den Spinnenarten. Also es gibt ja auch von den Spinnen selbst ganz unterschiedliche Arten nochmal. Manche sind klein, andere werden richtig groß, größer als so ein DIN A4-Blatt. Manche spinnen Netze, andere fangen ihre Beute auf dem Boden. Aber vielleicht können wir nochmal einmal gemeinsam klären, was denn jetzt alle Spinnen eigentlich so gemeinsam haben. Also was ist denn wirklich typisch Spinne? Paul, was fällt dir denn ein, so Merkmale, die Spinnen eben typisch machen?
Also, dass sie ihre Netze spinnen.
Ja, wobei es gibt manche Spinnen, die spinnen keine Netze, ne?
Aber manche, wenn wir mal.
Ja.
Spinnen kann man auch sehr gut erkennen an ihren 8 Beinen.
Genau, sie haben die 8 Beine zum Beispiel. Fällt dir noch was ein, Clemens, woran man Spinnen auch erkennen kann, wie die so typisch aussehen, so eine Spinne? Oder gebaut sind?
Nein.
Mhm. Hast du noch eine Idee, Paul?
Ich hätte da noch eine Idee.
Ja, sag.
Dass sie aus 2 Körperteilen bestehen.
Ja, stimmt. Weißt du auch, wie die beiden Körperteile heißen, zufällig?
Kopf und Po.
Kopf und im Grunde ist das wahrscheinlich sogar richtig, Ludmila, ne? Magst du mal ein bisschen genauer erklären?
Ja, das ist vollkommen richtig. Ja. Die Kinder wissen schon alles.
Ja,
ich brauche hier nichts zu ergänzen. Die haben jetzt 8 Beine und wirklich 8 Augen. Und manche haben auch 6.
Ah.
Und was ich noch spannend finde, diese Spinnenwarzen hinten, dass sie auch vier Paare haben, acht Spinnwarzen. Und das heißt, diese Zahl 8 wiederholt sich bei der Spinne.
Und die Spinnwarzen, das sind sozusagen die kleinen Öffnungen, wo dann diese Spinnenseide rauskommt,
ja,
ne?
Und das sind jetzt wirklich unterschiedliche. Unsere Kreuzspinne, Gartenkreuzspinne, kann sogar 7 verschiedene Spinnenseile spinnen. Das ist schon erstaunlich.
Das heißt, aus jeder Spinnwarze kommt ein ganz anderes Seil raus, sozusagen.
Und übrigens, wir Menschen, die bestehen aus Proteinen, wir haben noch nicht geschafft. Alle versuchen es, aber wir haben noch nicht geschafft, die zu entwickeln.
Das ist doch spannend, ne? Paul nickt auch schon gleich wieder. Und sag mal, Paul, zum Beispiel, weißt du, der Mund von Spinnen, ne? Da sind ja auch ganz besondere Werkzeuge dran. Was hat denn so eine Spinne als Mund?
Die hat vorne, also jetzt kindgerecht erklärt, wie 2 Kopfkissen an Mund, nur kleiner. Damit beißen sie in die Beute rein.
Also wie so 2 so Scheren, so Zangen irgendwie hat sie am Mund. Mhm.
Und durch diese Zangen kommt dann so eine Flüssigkeit, die spritzen sie in das Tier rein.
Mhm.
Dann wird es ihnen flüssig und sie können es aussaugen.
Also es ist so ein Gift eigentlich, ne, was sie dann da so in das Tier spritzen. Ja.
Sie haben auch, wenn man bei den Händen die Daumen zusammen macht und dann die Hände immer zubewegt.
Genau, also du hast sozusagen alle Finger jetzt geschlossen, nur den Daumen so abgespreizt, dann bringst du die beiden Daumen zusammen und dann bewegt sich das wie so eine Schere so ein bisschen, ne?
Mhm. Wie so eine Schere sind die vorne.
So was haben die quasi am Maul, am Mund, das Werkzeug. Und dann habe ich gehört, dass Spinnen mit ihren Beinen riechen, hören und schmecken können. Stimmt das, Ludmilla?
Ja, das stimmt.
Wie
das ist erstaunlich. Das ist jetzt dann ja auch. Und was jetzt noch erstaunlicher ist für mich, jetzt, dass einige Spinnenseiden auch Pheromone haben, die ausgeschieden werden. Und diese Pheromone locken jetzt dann ja auch die Männchen. Das heißt, je nach Spinnenfaden, das ist jetzt dann ja auch so spannend. Und die Männchen spüren das eben mit den Beinchen, dass es so lecker riecht. Und dann finden sie auch die Weibchen, wo die jetzt dann ja auf die schon warten.
Und Pheromone, das sind eben so Duftstoffe.
Das
so
sind Duftstoffe.
Ja. Mhm. Kennt ihr denn auch ein paar ganz besondere Spinnenarten eigentlich? Also ein paar besonders große oder irgendwie, die sonst wie besonders sind? Clemens, was fällt dir ein?
Die Vogelspinne.
Ja, zum Beispiel. Die kriegen wir ja nachher nochmal in echt zu sehen. Ne? Da bin ich sehr gespannt drauf. Hast du noch Ideen, Paul? Also, welche besonderen Spinnenarten? Besonders große vielleicht auch?
Von den kleinen Spinnen jetzt abgesehen.
Mhm.
So diese Hausspinnen, da habe ich auch Häutung. Die sind so groß wie die Winkelspinne. Und die Winkelspinne ist schon auch ein faszinierendes Exemplar bei den Spinnen, weil sie auch so groß ist, wenn man Zeigefinger und Daumen in einen Kreis zusammenschließt. So.
Und die findest du spannend, weil die findet man auch oft bei uns im Haus, ne? Und bei uns in der Gegend. Ja.
Also wir haben ganz viele im Kompost.
Die Winkelspinne. Und kannst du einmal sagen, welche Farbe hat die denn?
Also manchmal schwarz, ganz selten, eigentlich dunkelgrau und hellgrau.
Mhm. Und zu Hause findet man Spinnen ja oft in irgendwelchen Ecken, aber wo leben die denn eigentlich sonst so in der Natur? Haben die so bestimmte Orte, an denen man die besonders oft findet? Clemens, hast du eine Idee? Nee, du schüttelst den Kopf. Paul, du?
In feuchten Gebieten.
Mhm. Wie ist das denn, Ludmilla? Haben Spinnen bevorzugte Gebiete, in denen man sie findet?
Bestimmt. Es hängt davon ab, wie vielfältig so ein Gebiet ist oder ein Lebensraum. Aber die sind überall, sogar im Kosmos haben sie 6 Monate überlebt. Die Nahrung hat nicht überlebt, aber die ja. Das heißt, die können überall leben.
Mhm. Genau, es gibt ja wirklich sehr unterschiedliche Spinnen und einige haben ja auch ganz besondere Tricks drauf, ne? Einige können richtig weit springen, andere können sowas wie fliegen und dann gibt es ja überhaupt diese tollen, kunstvollen Netze. Wie sie das tun und wie Spinnen jagen und wie sie essen, darüber sprechen wir gleich noch weiter. Nach einer Runde Lachen, hier kommen eure Mikado-Witze.
Zum Schießen, zum Wiehern, zum Mäusemelken.
Was rennt durch den Urwald und schummelt?
Mogli.
Ich werde immer von meinem eigenen Schnarchen wach.
Dann leg dich doch ins andere Zimmer.
Wo wohnt die Katze? Im Mietshaus.
Ausgesprochen faszinierende Wesen und auch für Menschen sehr wichtig und nützlich. Das sind Spinnen. Und um diese besonderen Tiere geht es heute hier bei Mikado am Morgen. Das Radio für Kinder, immer an Sonn- und Feiertagen hier auf NDR Info. Bei mir sind Clemens und Paul und die Biologin Ludmila Wiczorek. Die drei kennen sich super aus mit Spinnen. Sag mal, was fressen Spinnen denn eigentlich, Paul?
Also ganz oben auf dem Speiseplan stehen Fliegen.
Ja. Clemens, hast du noch eine Idee? Was fressen die noch?
Ein Streifen darunter, unter den Fliegen, stehen die Mücken.
Mhm. Also offensichtlich kleine fliegende Insekten mögen sie ganz gerne. Ja. Habt ihr sonst noch eine Idee? Was kommt da sonst noch dazu?
Zum Beispiel auch Käfer. Manche Käfer leben ja auf Bäumen.
Mhm.
Und dann krabbeln die so auf den Baum. Vielleicht fallen die mal von Ast und dann in so ein Trichterspinnennetz.
Zum Beispiel. Gibt es denn auch Spinnen, die andere Tiere fressen außer Insekten, Ludmila?
Sogar die Vögel, aber nicht unsere. Die schaffen das nicht. Filia zum Beispiel in tropischen Wäldern, die bauen solche starke Netze, dass die Vögel sich dafür fangen.
Wirklich?
Und die werden jetzt dann ja auch gegessen. Ja.
Und das sind aber große Spinnen wahrscheinlich auch,
das sind
auch,
große,
ne?
Spinnen. Unsere aber sind ja auch manchmal Spezialisten. Und das ist ja die Dicera.
Mhm.
Die fangen ja zum Beispiel nur Asseln. Die haben sich nur auf die Assel spezialisiert.
Mhm. Wie jagen sie denn eigentlich ihre Beute, Paul? Wie kommen sie ran an die Tiere, die sie fressen?
Die Wollspinnen oder die Netze spinnen.
Aha, da machst du schon eine wichtige Unterscheidung. Also es gibt welche, die Netze spinnen, ja, und die drauf warten. Und was macht die Wolfsspinne?
Die lauert ihre Beute auf.
Ja.
Und dann krabbelt sie hervor.
Mhm.
Und dann macht sie ja eigentlich dasselbe, was ich vorhin erzählt habe.
Ja, und dann habe ich gehört, es gibt auch noch so Spinnen, die ihre Opfer sozusagen mit so Leimfäden wie so anspucken. Habt ihr von denen auch schon mal gehört?
Nein.
Clemens sagt auch nee. Ludmila, kannst du ein bisschen erklären?
Doch, es ist so wie ein Angel. Das ist auf einer Schnur. Am Schluss ist jetzt da ein klebriger Tropfen und dann angeln sie sich jetzt dann ja auch mit so einem Seil jetzt dann ja auch die Beute.
Aha, und es gibt auch so Lasso-Spinnen, habe ich gehört. Ne? Die machen das
und
auch so ähnlich. Und Kescher-Spinnen, ne?
Auch. Die bauen sogar so richtig ganz tolle Keschern und keschern sich jetzt auch die Beute.
Ja. Welche Fähigkeiten haben Spinnen denn sonst noch? Einige können ja springen oder fast sowas wie fliegen, ne?
Da nutzen sie die auch noch den Wind. Die haben so einen feinen Faden und ganz leicht und da können sie kilometerweit getragen werden von der Luft. Eigentlich ist das ja so spannend, jetzt wie sie die Beute beobachten und angreifen, die Springspinnen, die Wolfsspinnen, ja.
Und dann gibt es ja eben die Spinnen, die ihre Netze spinnen, ja auch ganz kunstvoll. Und da haben wir gehört von in der Reportage, das bauen sie wirklich in ein paar Stunden, die Spinnen. Mhm. Ne? Und wisst ihr, Paul und Clemens, wartet die Spinne dann einfach, bis das Netz kaputt ist und dann baut sie ein neues oder wie ist das so?
Nein, die Spinne kann ihr Netz abbauen und wieder aufbauen. Also wenn an der einen Stelle, wo sie es vorher aufgeschlagen hat, nicht mehr so viel Futter vorbeikommt, weil die Tiere alle wissen, dass da eine Spinne ist, dann kommt ja keine Nahrung mehr vorbei, dann bauen sie ihr Netz woanders auf.
Und ich habe gehört, die essen das zum Teil richtig auf, das Netz. Ist das auch so, Ludmila?
Ja, das sind die wertvolle Proteine.
Ach so,
nichts,
ja, klar.
Nichts wird verschwendet.
Ja, okay. Und ihr habt ja auch noch was Spannendes mitgebracht, nämlich Spinnenhäute. Die gucken wir uns gleich mal genauer an, hier bei Mikado am Morgen.
Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute.
Sieht ein bisschen aus wie eine echte lebende Spinne. Bräunlich, durchsichtig, ganz leicht, könnte man wahrscheinlich leicht wegpusten. Die abgelegte Haut von Spinnen, die haben meine Studiogäste mitgebracht hier bei Mikado am Morgen auf NDR Info. Paul Clemens und die Biologin Ludmila Wiczurek. Paul, das sind Spinnenhäutungen, ne? Die du gesammelt hast. Mhm. Magst du mal erzählen, was hast du da dabei für verschiedene Spinnenarten? Du hast ja so ein kleines Plastikkästchen, in dem die alle so ein eigenes Fach haben.
Also ich habe welche von den Winkelspinnen dabei, dann die normalen Hausspinnen und dann noch Zitterspinnen.
Und Zitterspinnen, die erkennt man ja wirklich daran, dass die dann so in Netzen sind. Ja. Und wenn man irgendwie so vorbeikommt und die aus Versehen irgendwie da so ein Luftzug kommt, dann fangen die wirklich so an so zu zittern, ne? Und man kann sie gar nicht mehr so richtig sehen. Mhm.
Die laufen dann so ganz hastig und schnell.
Mhm. Und die von der Farbe her sind das tatsächlich alles so ein bisschen hellbräunliche Spinnen.
Ja.
Und die sehen tatsächlich aus als, ja, eigentlich wie eine lebende Spinne. Also nicht irgendwie irgendwelche Fetzen oder so. Das ist ja lustig. Mhm. Bleibt komplett so erhalten, ja, ne?
Die Spinne häutet sich ja ganz. Also der Oberdeckel ploppt auf, dann geht die ganze Spinne raus. Und die Häutung bleibt liegen.
Also die steigt wie aus so einem Anzug raus.
Ja.
Ja. Und häuten sich denn alle Spinnen? Clemens, weißt du das? Häuten sich alle Spinnen?
Ja.
Aha. Und wie oft?
Weiß ich nicht.
Ludmila, weißt du das?
Am Anfang sehr oft. Tatsächlich, nach der Geburt sind sie noch ganz klein und wachsen schnell. Und die haben keine Jacke oder Hose. Die passen nicht mehr rein und dann müssen sie sich häuten. Ah. Und je älter die werden, desto weniger. Und das seltener und dann zum Schluss bis zur Geschlechtsreife und dann ist es die letzte Häutung und bei uns in Deutschland nicht mehr. Es ist jetzt anders mit den anderen tropischen Arten, nicht? Das ist jetzt, dass sie es dann auch dann lebenslang sich jetzt dann häuten.
Okay, und häuten müssen die sich eben, weil ihre Haut nicht mitwächst, ne? Die ist sozusagen ganz fest und die Spinne braucht dann mehr Platz und dann muss sie sich häuten.
Und dann passt sie nicht mehr rein, ja.
Ja, okay. Und gerade haben wir noch zwei weitere Studiogäste hier bekommen. Zwei Gäste, muss man sagen, mit insgesamt 10 Beinen, wenn ich richtig gezählt habe. Herzlich willkommen, Dominik Reiter mit seiner Vogelspinne. Hallo Dominik.
Hallo.
Wir haben auch gesagt, wir duzen einfach, ne? Ja, ist so ein bisschen einfacher. Sag mal, wo hast du denn jetzt da deine Vogelspinne mitgebracht? Das ist so eine Art, fast so eine kleine Reisebox, könnte man sagen, ne?
Ja, das ist eine Faunabox.
Eine Faunabox. Also das ist ein durchsichtiger Plastikkasten mit Deckel oben drauf. Und da sitzt die Spinne. Paul, magst du mal beschreiben, worauf sitzt die da?
Auf einem Tuch.
Auf so einem roten Handtuch, ne?
Ja.
Und wie groß ist die Spinne, wenn du mal deine Hand daneben hältst, Clemens? Was meinst du? Oder ihr beide, genau. Ist die so groß wie die Hand?
Ich würde ein kleines bisschen kleiner.
Ja, genau. Wobei, wenn die Beine ausstreckt, ist sie wahrscheinlich größer, ne? Ja, genau. Dominik nickt.
Definitiv.
Ja. Könnt ihr mal ein bisschen die Spinne beschreiben, Paul? Welche Farbe hat die und wie sieht die so aus?
Also eigentlich schwarz mit so ein bisschen gelb.
Ja, so hellbraun, gelblich, so orange, so, ne?
Ja.
So ein paar einzelne, so ein paar fast so wie so Streifen auf den Beinen, könnte man sagen, ne? Die Beine sind so abwechselnd dunkel und hell. Dominik, kannst du uns die Spinne einfach mal so ein bisschen vorstellen? Ist es ein Weibchen, ein Männchen? Wie alt ist die? Hat sie einen Namen vielleicht?
Also ja, sie ist eine Brachypelma auratum.
Oha.
Kommt aus den Regionen von Mexiko.
Mhm.
Ich schätze, die wird, wie lange habe ich sie jetzt? 5 Jahre? Ja. Also 7 bis 8 Jahre gebe ich ihr mal. Und sie ist ein Weibchen.
Ein Weibchen. Und hat sie einen Namen?
Nein.
Das nicht. Und wie hält man so eine Spinne jetzt zu Hause? Also die Box, die du jetzt dabei hast, die ist ja relativ klein. Ne? Da liegt so ein kleines Handtuch drin, vielleicht so ein bisschen wie so ein kleiner Schuhkarton oder so ist so die Größe. Wie wohnt die bei dir zu Hause?
Sie wohnt in einem Glasterrarium. Also 30, 30, 30.
Und was ist da alles sonst noch so drin?
Ja, das Blumenerde drin, so ein bisschen Kork, ein bisschen Versteckmöglichkeiten muss man den Spinnen geben.
Mhm.
Ja, das haben sie ja in ihrem Naturell drin, auch wenn sie jetzt nicht aus der Natur sind. Also sie ist ja kein Wildfang, sie ist ja eine Zucht.
Mhm.
Ne? Ja, sonst sind sie, Spinnen sind eigentlich sehr genügsam, was ihr Terrarium angeht.
Wie ist es denn bei euch beiden, Clemens und Paul? Habt ihr Fragen an Dominik zu der Vogelspinne, wie er die hält oder vielleicht auch zu der Spinne selbst oder so?
bei diesen Vogelspinnen, spinnen die Netze?
Also keine Netze jetzt, wie man sie im klassischen Sinne kennt, jetzt von Kreuzspinnen, ne? Kreuzspinne machen Netze, die machen Gespinste. Das heißt also jetzt, die Art macht eigentlich gar kein Gespinst, da gibt es auch verschiedene, aber ich habe Vogelspinnen zu Hause, die machen große Gespinste. Das sieht dann quasi aus wie ein ganzer Teppich. Also die verbinden, je nachdem, was man für Einrichtung hat, Stöcker, Steine und Korkrinden, machen sie da quasi so ein Riesengespinst drum, dann in den komischen Variationen.
Und dann würden da die Beutetiere drüber laufen und auch hängen bleiben, oder wie ist
das?
Ja, genau. Okay.
Also hängen bleiben meistens, ja. Mhm. Und es wird halt signalisiert, ne? Sie ist ja eine bodenlebende Vogelspinne, legt vielleicht 2-3 Fäden, die man aber kaum sieht, so als Signal. Mhm. Signal. Wenn da jetzt mal ein Beutetier rüberrennt, dass sie dann raus schnappt und wieder zurückgeht. Mhm. Aber da hat auch jede Spinne ihre eigene Fangmethode. Da könnte ich jetzt über eine Stunde erzählen von.
Hast du denn noch eine Frage, Clemens, zum Beispiel an Dominik zur Vogelspinne oder wie die so leben oder so?
Nee, aber ich würde da noch gern was sagen.
Na, dann sag mal.
Bei uns im Garten fliegen richtig viele Fliegen rum.
Ja.
Da hängen 3 Spinnennetze und die sind richtig voll.
Also da haben die Spinnen offensichtlich viel Futter.
Mhm.
Ja.
Und die ganz erste, die hat bestimmt mehr als 20.
Das ist natürlich nicht schlecht. Was frisst denn eigentlich eine Vogelspinne so, Dominik?
Beim Menschen zu Hause oder in der Natur?
Ist unterschiedlich offensichtlich.
Das ist sehr unterschiedlich, ja.
Ja, was kriegt sie denn bei dir zum Beispiel?
Bei mir bekommt sie Schaben oder Heuschrecken.
Okay.
Oder halt mal eine große Grille, je nachdem.
Und sind Vogelspinnen denn eigentlich gefährlich für den Menschen?
Nein. Also das Gift jetzt, sag ich mal, von ihr zum Beispiel ist eigentlich vergleichbar wie ein Wespenstich.
Mhm.
Entweder man ist drauf allergisch oder nicht.
Ne? Da würde ich auch gerne gleich nochmal ein bisschen weiter sprechen über die Vogelspinne und auch Spinnen im Allgemeinen hier bei Mikado am Morgen. Some verb I ain't talking out. You wanna ride in the 6, you wanna dine in the 6. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some bits. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Ihr hört Mikado am Morgen, das Radio für Kinder auf NDR Info. Hunde, Katzen, Hamster, gibt ja ganz unterschiedliche Tiere, die man auch zu Hause halten kann. Aber eine Spinne, das ist doch schon ein bisschen spezieller. Bei uns ist Dominik mit seiner Vogelspinne und außerdem zu Gast sind Clemens, Paul und die Biologin Ludmila Wiczorek. Paul und Clemens, könntet ihr euch das eigentlich auch vorstellen, eine Spinne als Haustier zu halten? Ich frage mal erst Clemens. Wäre das was für dich?
Ja.
Ja? Klingst aber so ein bisschen zweifelnd.
Weiß nicht so recht.
Ja, hast noch nicht drüber nachgedacht wahrscheinlich, ne? Und bei dir, Paul, weiß ich nämlich, hast du mir schon vor der Sendung erzählt, du hattest mal eine Spinne als Haustier.
2 Spinnen sogar.
2 sogar.
Aber
erzähl mal, wo hattest du die her?
Die eine habe ich in so einer ganz engen Spalte gefunden.
Mhm.
Und die andere saß bei uns in Kompost und...
Und die hast du dann eingefangen wahrscheinlich?
Ja.
Ne? 2 Winkelspinnen waren das, glaube ich. Hast du erzählt, gell?
Ja, Winkelspinnen.
Mhm.
Ich kann euch auch nochmal die Spinnengeschichte erzählen, wie das so abgelaufen ist bei mir zu Hause.
Was war denn da?
Erstmal war alles gut. Alles gut bei den Spinnen. Aber dann wollte ich sie unbedingt fressen sehen. Und leider, zu der Zeit fraßen sie nur um 10 Uhr abends.
Mhm.
Dann habe ich sie mit in Frankreich Urlaub genommen. Dann hat die eine Spinne der anderen Spinne immer wieder das Futter weggefressen. Und die eine Spinne ist gestorben.
Dann habe ich die andere Spinne freigelassen. Die eine Spinne, die ich freigelassen habe, lebt jetzt in Südfrankreich.
Also du hattest zwei Winkelspinnen ja als Haustiere. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie hast du die, haben die auch in so einem Terrarium gewohnt, so ein bisschen ähnlich wie die Vogelspinne, die Dominik mitgebracht hat? Oder wo haben die bei dir gewohnt?
Ja, genau so, nicht auf dem Handtuch. Ich habe ihnen ein paar Stöcker und Blätter reingeschmissen. Natürlich auch mit Deckel. Ich habe mir einfach so einen ganz normalen Plexiglaskasten geholt.
Und was haben die gefuttert eigentlich bei dir?
Also ganz kleine Mini-Heuschrecken. Die waren nur so 1 Zentimeter groß. Mhm. Und ja, die ja. haben sie sich gefangen, gefressen. Ich habe ihnen auch ein paar lebende Fliegen reingeschmissen. Ja.
Also so wie Paul das erzählt, ne, so im Grunde, das sind ja so heimische Spinnen, die man sich dann eben als Haustier halten kann. Ansonsten so exotische Spinnen, Dominik, wie du jetzt eine Vogelspinne hältst, kann man das für Kinder auch schon empfehlen oder eher nicht so?
Das kommt drauf an, sag ich mal, ja wem, wie ernst das Kind. Mhm. Damit meine ich jetzt, wie ernst ist das Interesse, ne? Ob man jetzt mit Respekt an die Sache rangeht oder einfach nur das als wow sieht und nach meinem Jahr ist es wieder völlig uninteressant. Also ich möchte es empfehlen, natürlich auch immer mit einem gewissen Mitinteresse der Eltern, weil es geht ja schon darum, die Spinne auch mal rauszunehmen und ein bisschen Konfrontation. Aber ich persönlich würde mich freuen, wenn das Hobby natürlich jetzt schon die Kleinen erreicht und so. Also empfehlen würde ich schon.
Aber man muss eben so ein bisschen auch sich wirklich um die Spinne kümmern und auch Respekt haben und so. Und man darf sie ab und zu mal rausnehmen, aber irgendwie stelle ich mir vor, das ist ja für so eine Spinne auch stressig, jetzt dauernd auf der Hand zu haben. Das ist ja kein Kuscheltier, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Genau.
Und gerade der Verteidigungsmechanismus ist so, also Spinnen können zubeißen, tun sie allerdings weniger. Wenn man sie jetzt natürlich nicht in die Ecke drängt oder hin und her mit der Hand, jetzt komm noch mal her, da gibt es auch so Spezialisten und so. Aber sie haben, gerade Brachypelmen haben eine andere Verteidigungsstrategie und das sind die Haare. Ne? Mhm. Deswegen bauen wir die Haare hinten an ihrem Abdomen. Ne? Sobald die sich also ziemlich bedroht fühlen oder man hat sie auf der Hand, kann man sie ja ruhig halten. Mhm. Wenn man jetzt immer hin und her und sie hin und her wirbt oder 5 Leuten auf die Hand nimmt, dann wird sie irgendwann mal ihre Haare abstreifen. Mhm. Und das ist nicht schön.
Und das brennt dann oder das ruft dann eben halt...
Das brennt, als wenn man in der Hand eine Brennnessel knetet.
Oh,
ja. Und
okay.
Das möchte man nicht.
Das möchte man nicht, das stimmt.
Nicht erleben, ja.
Das stimmt. Die Vogelspinnen haben wir ja schon gehört, die sind natürlich nicht, gibt es nicht in Deutschland. Deine ist eben eine mexikanische Vogelspinne. Aber auch bei uns in Deutschland sind ja jede Menge Arten heimisch und Spinnen sind ja auch wahnsinnig nützliche Tiere. Wisst ihr beiden, Paul und Clemens, warum eigentlich, warum Spinnen nützlich sind, Clemens?
Weil sie Mücken essen und deswegen uns vor Mückenstichen schützen.
Das ist ja schon mal praktisch im Sommer auf jeden Fall. Was fällt dir denn ein, Ludmilla, warum sind Spinnen denn so nützliche Tiere? Oder wichtige Tiere in der Natur auch.
Das ist jetzt so wichtig, dass wir die haben. Die sind in der Nahrungskette.
Ja.
Die dürfen nicht fehlen. Und die fressen unheimlich viele Insekten. Ich habe gehört, mehr als wir Fleisch und Fisch, wir alle Menschen, fressen. Das sind über 400.000 Tonnen im Jahr. Das sind so
die
ganz
Spinnen
viele,
insgesamt
die vertilgen,
ja.
Und dann denken wir jetzt an alle Spinnen jetzt in der Welt, nicht nur unsere.
Genau. Jetzt steht ja der Winter vor der Tür. Was passiert da eigentlich mit den Spinnen? Halten die Winterschlaf oder so? Was sagst du, Ludmilla?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Die jetzt, jetzt länger leben, halten Winterstarre. So ähnlich wie andere Tiere, wie unsere Amphibien oder Insekten.
Das heißt, die sind dann einfach nicht so aktiv?
Die sind gar nicht aktiv.
Gar nicht aktiv,
die suchen sich zuerst jetzt ein Versteck unter einer Laubschicht oder so, wie schon Paul jetzt öfters erzählt hat, den Komposthaufen. Es ist auch ganz gemütlich und etwas wärmer. Aber die sorgen jetzt auch dafür, dass Nachwuchs jetzt kommt. Das macht zum Beispiel eine Wespenspinne. Sie spinnt jetzt einen Kokon und im Kokon sind die Kinder sehr gut geschützt, die Eier. Mhm. Und dann erst im Frühjahr kommen sie raus. Nicht? Und das ist jetzt dann auch eine Möglichkeit, für das Überleben der Art.
Vielleicht habt ihr zu Hause ja jetzt auch ein bisschen mehr noch Lust bekommen, euch mit diesen wirklich spannenden Tieren zu beschäftigen, haben wir ja jetzt gehört. Es gibt auch einige tolle Bücher über die Achtbeiner, zum Beispiel aus der Was-ist-was-Reihe. Spinnenjäger am seidenen Faden heißt das zum Beispiel. Oder das Buch Schau mal eine Spinne von Bärbel Oftring. Und Fotos auch hier aus dem Studio mit der Vogelspinne findet ihr bei uns im Netz auf ndr.de/mikado. Also wirklich interessante Insekten, die ja aber viele eklig finden und zum Teil auch richtig doll Angst davor haben. Ludmilla, hast du damit eigentlich auch Erfahrung, wenn Kinder in die Workshops kommen, dass die am Anfang erst so ein bisschen vorsichtig sind und sich das dann vielleicht auch wandelt?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Aber das endet jetzt spätestens jetzt, ja, wenn wir jetzt nach einer Woche jetzt uns jetzt dann wieder verabschieden, dann sind sie so vertraut mit den Tieren, dass sie jetzt alle sich jetzt wagen, jetzt also die Tiere auch auf die Hand zu nehmen und respektvoll auch zu behandeln.
Ja, vielen Dank an meine Studiogäste Paul Clemens und die Biologin Ludmilla Wiczurek und an Dominik mit seiner Vogelspinne. Toll, dass ihr alle hier wart und kommt wieder gut nach Hause. Tschüss.
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 Das war Mikado am Morgen für heute. Und wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, ärgert euch nicht. Alle Folgen von Mikado könnt ihr immer auch in unserem Podcast nachhören. Klickt einfach auf ndr.de/mikado. Da findet ihr die heutige Ausgabe rund um das Thema Spinnen und noch viele mehr. Heute mit dabei in unserem Mikado-Team waren Jürgen Kopp in der Regie und an den Reglern für den guten Ton Dennis Schröder. Ich bin Jessica Schlage. Tschüss, schönen Tag euch noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.